Herrlich, schöne Lieder hast du rausgesucht, lieber Rainer. Ja, und das wünsche ich mir und uns immer wieder neu, dass die Freude und das Lachen unser Herz erfüllt. Gleich mal zu Anfang ein Zitat von Martin Luther. Es ist dem lieben Gott recht, wenn du aus Herzensgrund dich freust und lachst. Es ist dem lieben Gott recht, wenn du aus Herzensgrund, der Grund ist nicht nur allgemein, Herzensgrund, dich freust und lacht, zeigt aber auch, darum geht's. Freude braucht immer einen Grund. Also heute, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Wir alle lieben sie, diese Freude. Wir suchen sie und wir alle erleben es leider auch, dass uns die Freude schnell abhanden kommt, weil da schon wieder irgendwas uns bedrückt, oder? Ich darf euch ein unvergessliches Erlebnis von Martin Luther in Erinnerung bringen. Eines Tages wird es in Martin Luthers Studierstube still. Tiefe Schwermut, bange Verzweiflung bringen Luther zum Verstimmen. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Stumpf und dumpf brütet Luther unter dem dunklen Schatten seiner Traurigkeit dahin. Wie wir wissen, hat er viel mit Schwermut und Traurigkeiten zu kämpfen gehabt. Seine Frau Käthe macht sich große Sorgen. Wie nur kann sie ihrem Mann helfen? Kurz entschlossen zieht sie schwarze Kleider an und klopft an der Arbeitszimmertür ihres Mannes. Erschrocken sieht sie Luther vor sich stehen, schwarz gekleidet, und fragt sofort, wer ist gestorben? Gott ist gestorben, antwortet Käthe traurig, denn du willst ja nicht aufhören, dir Sorgen zu machen. Was macht Luther? Wie aus heiterem Blitz zuckt es und er lacht. Er nimmt seine Käthe auf den Arm, setzt sie auf seinen Arbeitszimmerstuhl, nimmt sich ein Stück Kreide und schreibt an seine Arbeitszimmertür ein Wort. Fifit, er lebt. Die Geister der Schwermut und Verzagtheit müssen weichen und die Freude an Gott bricht sich bei ihm wieder Bahn. Das ist eine sehr, sehr schöne Anekdote, die uns wirklich mitten hineinnimmt in unseren Alltag. Wir suchen die Freude, wir lieben sie und so oft ist es so anders. Und deswegen ist es so wichtig, was denken wir, was sehen wir, warum kommt uns die Freude abhanden? Freude braucht einen Grund. Hier war es einfach nur die Erinnerung, er lebt. Und wir sehen hier auch noch etwas typisch für die Freude. Freude hat immer was mit Bewegung zu tun. Ich fand es interessant, wie viele Muskeln wir bewegen, wenn wir lachen. Freude hat was mit Bewegung zu tun. Freude reißt uns mit, erfasst uns ganz. Was für ein Geschenk war für den Luther seine Käthe? Was für ein Geschenk war der Martin Luther für uns, besonders evangelische Christen heute? Deswegen feiern wir ja 500 Jahre Reformation. Ich möchte jetzt im Spätsommer und Herbst immer wieder mal auch über Luther predigen, weil es eine besondere Freude ist, die er da entdeckt hat. Und dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr ausholen, denn die große Freude an Christus, die kann man bei Luther nur verstehen, wenn man auch seine tiefen Ängste und Depressionen, die ich habe schon anklingen lassen, versteht. Ja, sein tiefes, verzweifeltes Ringen um die Zuwendung Gottes. Darum ging es dem Luther. Luther hat es gar nicht so einfach gehabt. Schwere, innere Kämpfe machten ihm immer wieder, ich habe es schon angedeutet, zu schaffen. Mit 19 hat er sich mal so schwer mit dem Degen verletzt, dass man dachte, er verblutet. Dann starben binnen kürzester Zeit mehrere Kommilitonen und Lehrer an der Pest. Mit 21, wie ihr wisst, geriet er in ein so heftiges Gewitter. Direkt neben ihm schlug ein Blitz ein, dass er zu Tode erschrocken war und zur Heiligen der Bergmannsleute, der heiligen Anna, schrie: Hilf, heilige Anna, ich werde Mönch. Und damit waren alle Zukunftspläne seines Vaters über den Haufen geworfen. Mönche waren damals sehr gering geschätzt. Verzweifelt versuchte dieser junge Mönch alles, um sich das Wohlwollen des Himmels zu verdienen. Luther schreibt über diese Zeit: Es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen. Ich habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich, hätte es länger gewährt, mich zu Tode gemartert hätte mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Also äußerlich befolgte er die Vorgaben des Klosters, aber innerlich, so sagt er, war er so weit weg von Gott, wie man nur weit weg sein kann. Luther wörtlich: Wiewohl ich als untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Hier wird ganz klar deutlich, Luther fehlte die Freude, bis er eben eines Tages beim Bibellesen, deswegen ist uns Evangelischen wahrscheinlich das Bibellesen so wichtig, erkannte, dass es doch überhaupt nicht auf sein Luthers Tun ankommt, sondern Christus hat schon alles getan. Luther war inzwischen Doktor der Theologie geworden, lehrte an der Uni in Wittenberg als Professor für Bibelauslegung und wurde recht schnell berühmt. Es war wahrscheinlich irgendwann so im Jahr 1515, da saß Luther in seinem berühmten Turmzimmer und las einen einzigen Satz im Römerbrief. Und dieses Wort traf ihn ähnlich wie der Blitz, der damals neben ihm in den Boden fuhr und veränderte sein Leben. Er las Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nun, für uns klingt das nicht gerade sensationell. Aber für Luther war das Balsam. Für seine ängstliche, zerrissene Seele. Es geht nicht um Tun, es geht um Glauben. Wie hast du es gerade so schön zu Anfang gesagt? Wer glaubt, der bleibt. Und das hat Luther nicht nur hier, sondern hier und hier verstanden. Ich darf glauben, dass es um Christus geht, um das, was er getan hat, nicht um mein Tun. Luther wörtlich: Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neugeboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Also Luther konnte glauben. Luther erlebte Gnade. Er schritt durch die geöffneten Tore des Vaterhauses. Mal im Bild gesprochen, Luther erkannte eigentlich, dass er der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn war. Wie dieser Sohn hatte ja auch Luther ein Problem mit dem Vater. Mit seinem irdischen und mit seinem himmlischen. Als Luther noch ein Kind war, bekam er zu Hause wegen der kleinsten Kleinigkeit Stress. Jede Woche, so schreibt er mal, bekam er die Rute zu spüren. Kein Wunder, dass dieser Mann auch als Erwachsener voller Angst war gegenüber Autoritäten. Er hatte Angst, etwas falsch zu machen. Auch der älteste Sohn in diesem berühmten Gleichnis des verlorenen Sohnes hatte ja den Eindruck, dass er nie den Ansprüchen seines Vaters gerecht wurde. Als er endlich mal platzte und endlich mal rauskam, was er nie sagte, da hören wir: So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Und jetzt voller Galle. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachten. Es ist eigentlich unglaublich, wie fern dieser eigentlich brave, äußerlich angepasste Sohn hier ist. Erschreckend, wie er sich und auch seinen Vater sieht. Er rackert sich ab. Er dachte, dass sich alle an ihm doch ein Beispiel nehmen sollten, aber in Wirklichkeit ist er unzufrieden, bis zum Gehtnichtmehr und kalt. Sein Herz ist kalt. Er versteht jetzt plötzlich die Welt nicht mehr. War denn all sein Einsatz und Bemühen umsonst? Was ist nur mit seinem Vater los? Warum flippt er aus, als sein Halotri-Bruder heimkommt? Nun, interessanterweise, der Vater geht auf seine Argumente gar nicht ein. Aber eins steht fest, und das erzählt uns Jesus hier: Gott hat offensichtlich zwei Arten von Kindern. Da gibt es die einen, die sich offen von ihm abwenden. Tschüss, nein, danke, ich lebe mein Leben alleine. Und dann gibt es die anderen, die sich nie, jedenfalls versuchen sowas, nie groß was zu Schulden kommen lassen. Die einen rebellieren und die anderen versuchen, sich an die Regeln zu halten. Beide, interessanterweise, tragen einen Groll gegen ihren Vater im Herzen. Der eine spricht ihn offen aus, der andere trägt ihn jahrelang mit sich herum, bis ihm dann endlich die Hutschnur platzt. So viel Mühe, so viel Plackerei, so wenig Spaß, so viel ungelebtes Leben. Nicht mal einen mageren Ziegenbock hast du mir gegeben. Allein in diesem Satz, wie viel Wut und Verbitterung. Ich finde es total stark, wie der Vater im Himmel quasi, von dem erzählt ja Jesus, beiden entgegengeht. Dem ersten und diesem hier. Er lädt beide ein, mit ihm jetzt zusammen zu feiern. Beide haben Gnade und Umkehr nötig. Spannenderweise nicht nur durch das, was sie falsch gemacht haben, sondern auch durch das viele, was sie richtig machen. Denn das richtige Tun kann innerlich hart und stolz machen, spießig, verknöchert, gesetzlich, uncool, besonders für die anderen Brüder wirken. Der Vater will jedenfalls eins, versöhnte Vielfalt. Paulus schreibt, Gott sagt, Philipper 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Freude braucht einen Grund. Ich bleibe mal bei diesem Gleichnis zum Schluss und mach mal drei frohmachende gute Nachrichten deutlich, die der Vater hier dem älteren Sohn sagt. Mein Sohn, erstens, du bist alle Zeit bei mir. Das ist der erste Grund zur Freude. Der zweite Grund, alles, was mein ist, das ist auch dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein. Und jetzt der dritte Grund, dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Also eigentlich fragt der Vater hier, sag mal, wie kommt's eigentlich, dass du dich nicht mitfreust? Wie oft werden gerade wir Frommen als Miesepeter wahrgenommen? Als Menschen mit überdimensionalen Zeigefinger, die immer nur auf die Missstände hinweisen. Ich lese gerade ein sehr interessantes, spannendes Buch, das heißt Love Your Neighbor von David Tockney. Ein wirklich ganz interessanter junger Mann, der unglaubliche Sachen erlebt. Erst lebt er ganz stark mit Gott, dann passiert etwas Furchtbares. Damit wird er nicht fertig. Mit 13 Jahren, da war er 13 Jahre, wird seine 16-jährige Schwester vom Zug überfahren. Es ist so schrecklich, dass er den Glauben verliert. Gott sagt, tschüss, du musst aus meinem Leben gehen. Er steigt als Youngster in der Finanzbranche aus, hat unglaublich kometenhaften Erfolg, verdient im Monat über 10.000 und so weiter und merkt, das ist alles so hohl und so leer, das macht mich so kaputt, ich kann nicht. Und plötzlich fängt was an, dass er zurückkommt, dass er merkt, der Vater kommt auch zu ihm und lockt um sein Leben und er geht wieder in die Gemeinde. Und dann erzählt er zum Beispiel, schmerzlicherweise waren es vor allem Christen, die mir mein neues Leben als brennender Jesus-Nachfolger schwer machten. Wegen meiner Arbeit in der Finanzwelt stempelten mich viele voreilig als Karrieretypen ab, dem es nur um Äußerlichkeiten ging. Schaut mal, wie er ausschaut. Er liebt einfach Mode, ist auch heute Modedesigner. Das war für mich extrem bitter und verletzend. Gott schenkte mir einen Neuanfang und nahm mich wohlwollend in einen Lernprozess hinein, meine Prioritäten zurechtzurücken und meine Identität auf ein solides Fundament zu stellen. Er gab mir Frieden. Das war für mich absolut unglaublich. Aber hier war ich von Menschen umgeben, die mich in meiner Vergangenheit festhielten und nur nach meinem äußeren Erscheinungsbild beurteilten. Bäng, hat es bei mir geläutet, weil ich bin auch so ein Typ. Wie schnell bin ich dabei und mache mir über andere Leute ein Urteil? In diesem Buch habe ich einen Satz gelesen, den habe ich mir dick hinter die Ohren geschrieben. Der kommt von Mutter Teresa. Wisst ihr, was Mutter Teresa mal gesagt hat? Sie hat gesagt, wer Menschen verurteilt, hat keine Zeit, sie zu lieben. Wow. Nochmal, Mutter Teresa sagt, wer Menschen verurteilt, wer also ganz schnell Stempel verteilt, der hat keine Zeit, sie zu lieben, ihre Geschichte kennenzulernen. Nun, Martin Luther hatte seine tiefen Depri-Phasen. Aber als er dann durchbrach und das Evangelium erkannte, sah, wer der Vater wirklich ist. Ja, wir wissen, da war er auch kein Kind von Traurigkeit mehr. Er aß gerne, er trank gerne, er genoss das Leben so weit er konnte, er sang gerne, möglichst laut und kräftig. Und von ihm stammt dann eben dieser Satz, den ich heute über meine Predigt geschrieben habe. Die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Und ihr wisst, mit dem Doktor ist es nicht so ganz einfach. Deswegen sagt er, dass wir uns wirklich freuen können, dass wir dahin gelangen, dass wir uns freuen können. Das ist ein langer Weg. Letztlich ein Weg, den Gott aber vorhat. Was hat Gott als Ziel mit uns vor? Das Ziel aller Wege Gottes mit uns wird Freude ja sein. Und der Grund, dass wir uns überhaupt freuen können, ist natürlich Jesus. Das hat Luther so deutlich erkannt, wie wahrscheinlich vor ihm nur Paulus. Du hast, Rainer, vorhin den Vers schon zitiert, Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Gerade dieser Hinweis zeigt ja, was schaue ich denn an? Es ist so, das, was ich sehe, das zieht mich entweder an, auf, hoch oder eben gerade runter. Ich komme nochmal zurück zu diesem Ältesten. Der Vater möchte, dass sein Ältester, der noch ganz gefangen ist von seinem Blick auf den mageren Ziegenbock, der Vater möchte, dass er drei Dinge sieht. Erstens, du bist alle Zeit bei mir. Was ist denn das für ein Geschenk? Alle Zeit an der Quelle zu sein. Alle Zeit Zugang zum himmlischen Vater haben zu dürfen, im Gebet, im Wort Gottes, im Abendmahl. Was für ein Segen. Alle Zeit zu dem Zugang haben zu dürfen, der größer und stärker ist als das, was mir Sorgen und Angst macht. Als Luther das verstanden hat, da hat er ja so originell seinen Glauben bekannt, das, was ihm Freude macht, ihr wisst es alle, ich erinnere euch nur, da hat er zum Beispiel seinen Glauben so bekannt, ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese? Und dann spricht er zum Vater, dies Anhängsel, Luther, muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb für ihn, sagt Jesus zum Vater, lass ihn durchschlupfen. Das ist der Glaube, den Luther entdeckt hat. Und das ist die Freude. Deswegen kann er euch mich freuen. Obwohl ich so verpeilt bin. Na und? Ich lerne, über mich zu lachen, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt. Nein, es ist wirklich die Freude an Jesus. Also, Grund zur Freude, ich darf alle Zeit bei ihm sein. Schon heute und erst recht morgen. Zweiter Grund, alles, was mein ist, ist auch dein. Alles, nicht nur die magere Ziege. Paulus schreibt ja so schön in Philipper 4, 19, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Also was ist der Reichtum? Christus Jesus. Und Christus hat, was wir brauchen. Er schreibt, das ist schön, er hat ja nur wirklich auch viel Geld gehabt. Er hat gesagt, das hat mich alles nicht satt gemacht. Da war immer noch Dinge. Und als ich zurückkam zu Christus, da beschreibt er, da habe ich wieder Freude gewonnen. Ich konnte wieder spazieren gehen im Wald. Früher hatte ich nie Zeit dafür und so weiter. Christus ist der Grund der Freude. Warum fehlt uns oft die Freude? Vielleicht ist der Hinweis von Jakobus wichtig. Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Als Kinder Gottes stehen uns prinzipiell alles zur Verfügung, was Gott gehört. Seine Liebe, seine Schönheit, seine Zusagen, ja auch seine Macht, sein Schutz. Nichts will uns Gott vorenthalten. Wenn der ältere Sohn bislang nicht mal die magere Ziege bekommen hat, dann hat es wahrscheinlich auch mit ihm was zu tun, weil er nie danach gefragt hat. Klar, Gott wird uns nicht jeden Unsinn erlauben, aber uns stehen wirklich im wahrsten Sinn des Wortes himmlische Möglichkeiten zur Verfügung. Im Juli habe ich ein Buch von Thomas Penze gelesen, wer übers Wasser gehen will, braucht ein Wunder. Und es hat mich sehr berührt, wie schlicht und ergreifend er einfach oft gebetet hat und Gott hat Wunder gewirkt. Und er hat mir gesagt, warum nutze ich das eigentlich nicht? Warum glaube ich so wenig? Ich habe mir vorgenommen, ich möchte schlicht und einfach mehr auch um Wunder beten. Wohlwissend, nein, nicht mein Wille, aber sein Wille soll geschehen. Aber auch das will ich tun. Ich befürchte, dass nur die wenigsten Christen von diesem Angebot Gebrauch machen. Was sagt der Vater? Alles, was mein ist, alles, ist auch dein. Okay, damit wir uns nicht missverstehen, manche Fragen bleiben offen. Manche Gebete bleiben unerhört. Manche Wege nicht zu verstehen. Und doch, es wird der Tag kommen, von dem Johannes in seinem ersten Brief schreibt, 1. Johannesbrief 3,3, wir wissen, dass wir bei Jesu Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden sehen, wie er wirklich ist. Schaut, und dann geht das in Erfüllung. Alles, was mein ist, sagt Jesus, ist auch dein. Wir werden Jesus gleich sein. Was für eine Freude! Und nur noch der dritte Grund zur Freude, von dem der Vater spricht. Dein Bruder war verloren und ist wiedergefunden worden. Was konnte er nicht? Er konnte, wie der Rainer vorhin sagte, sich nicht mitfreuen. Wirklich, Mitfreude ist etwas ganz, ganz Großes, wenn wir das können. Er konnte es nicht. Ich kann es manchmal auch nicht. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass wir auch als Kinder Gottes wieder vielleicht neu lernen, uns an dem zu freuen, woran sich denn der Vater freut. Was ist denn die größte Freude Gottes? Jesus sagt es einmal in Lukas 15 vor diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, Vers 7. Die größte Freude ist, wenn im Himmel einer umkehrt. Das ist mehr wert, größere Freude für Gott, als die 99, die da schon gerettet sind. Wenn einer zurückkehrt zu Gott, das ist für Gott Freude. Gott freut es, wenn Streit geschlichtet wird. Es freut ihn, wenn Hungrige gespeist werden. Ich finde das cool. Wisst ihr, was der Hip-Typ macht? In London hat er sich neben einen, Obdachlosen gesetzt. Einfach so. Hat mit ihm geredet, hat ihn zum Essen eingeladen. Und die kamen so ins Gespräch, der hat ihm plötzlich von Jesus erzählt, der Mann ist Christ geworden. Und er sagt, ich habe ihn am nächsten Tag wieder getroffen und der hat gestrahlt. Also das ist eine krasse Geschichte, wo ich denke, wie das denn? Das hat er übrigens zu Hause gelernt. Seine Eltern sind an Heiligabend immer zu den Obdachlosen gegangen und haben sie beschenkt. Und das hat sich bei ihm wie ein roter Faden durchgezogen. Finde ich total cool. Das ist Freude Gottes. Darüber freut sich Gott. Er freut sich über versöhnte Vielfalt. Er freut sich, wenn wir nicht verurteilen, in Klischees stecken. Er freut sich natürlich, habe ich schon gesagt, wenn Menschen zu ihm zurückfinden. Wenn wir ihn beim Wort nehmen, darüber freut sich Gott. Hey, und dann freuen wir uns doch auch am Wort Gottes. Ich weise noch auf ein letztes Freudenwort hin, das mich nun schon seit 34 Jahren begleitet. Es ist hier eingraviert. Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich habe mal nachgelesen, bekümmert. Was heißt ein Kummer? Und ich fand das total stark. Das Wort Kummer heißt Kumber auf Mittelhochdeutsch. Und Kumber, keine Ahnung, was das war, aber ich habe nachgelesen, ist Müll. Ist Kummer, ist Belastung. Ist doch stark, oder? Was machen wir mit Kummer? Ich wünsche uns, dass wir das machen, was wir zu Hause auch machen. Was macht ihr, das ist mein Ring, was macht ihr mit dem Kummer? Ab in Müll. Und ihr wisst, der Müll kommt in die Müllverbrennungsanlage und da gibt es neue Energie. Uns ist das auch, wenn wir Gott unseren Müll geben, da gibt es neue Energie. Gib ihm deinen Schutt, deinen Müll, deine großen und kleinen Belastungen. Gott ist nicht gestorben, er lebt. Und manchmal überrascht uns auch. Ich schließe mit einem Beispiel aus dem Neukirchner Kalender vom letzten Freitag. Entschuldigung, brauchen Sie Kleingeld? Ich blickte auf und stand einem Mann gegenüber, der offensichtlich obdachlos war. In der linken Hand hielt er ein Bier, in der rechten etliche Münzen. Eigentlich wollte ich ablehnen. Kann man von einem Obdachlosen Geld annehmen? Braucht er es nicht dringend selber? Aber dann dachte ich an mein Gebet. Ich hatte Gott ja gerade um Hilfe gebeten, weil mir noch 1 Euro fehlte, um mit dem Bus nach Hause fahren zu können. Noch einmal fragte mich der Mann, brauchen Sie Kleingeld? Ja, stotterte ich, aber ich brauche nur 1 Euro, damit ich mein Ticket bezahlen kann. Darauf öffnete er seine Faust, hielt sie mir hin und sagte, ich solle mir so viel nehmen, wie ich brauche. Und das tat ich und bedankte mich für seine Freundlichkeit. Tschüss, rief er noch nach, als ich wegging. Und Gott segne sie. Unglaublich, aber so ist Gott auch. Er wirkt auch durch Menschen, von denen ich es nie gedacht hätte. Wahrlich, die Freude an diesem Herrn ist unsere Stärke. Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Gott schenke es euch immer wieder neu und auch mir diese Freude, die wir alle brauchen. Amen. Wir beten. Nirgendwo, lieber Vater, können wir uns Freude kaufen. Wir können uns so viel kaufen, aber Freude? Danke für das, was der Martin Luther da entdeckt hat, als er dich entdeckt hat. Herr, du bist der Grund aller Freude. Vergib, wo wir, wo ich vielleicht auch diesem älteren Sohn gleiche. Oh, vergib mir mein Verurteilen, wie schnell bin ich dabei. Wie wenig Zeit habe ich zum Lieben. Bitte hilf mir, mich liebhaben zu lassen, für deine Überraschung offen zu sein und zu lieben. Herr, ich danke dir. Du willst, dass wir uns freuen und die Ewigkeit wird Freude pur sein. Du willst aber schon, dass wir uns heute freuen. Sogar Freude mitten im Leid kannst du schenken, weil du da bist. Ich bitte dich, dass du jeden damit beschenkst. Gib uns, was wir nicht haben und kaufen können, deine Freude. Jeden von uns befehle ich dir an, besonders die, die sehr sorgenbeladen sind. Herr, löse du ihr Problem und zeig ihnen, dass du das schon machst. Danke, dass du da bist, mit uns in die neue Woche gehst. Und so bitte ich dich um deinen Segen für die Urlauber, für die, ja, die irgendwie wieder arbeiten müssen und für die, die schwer beladen sind. Dir befehle ich uns an. Amen.